Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Rabe-HörerInnen, zur Infosendung vom Dienstag, den 17. Januar. Heute mit diesen Themen. Die östlichen Kirchen feiern heute Weihnachten. Auch in Gaza findet die Feier statt.
My hope is, by highlighting the ways in which people live, we can show the hope that allows people to resist and live. And I think, like, talking about music and about sacred spaces, I mean, these are the things, these are the basic building blocks of life.
Jonathan Kohn erzählt von der Live-Übertragung der Weihnachten aus der St. Porphyrius-Kirche und die Bedeutung von Weihnachten für die christliche Gemeinschaft in Gaza. Und 7000 Archivschachteln. So viel durchsucht die Forschungsstelle DODIS jedes Jahr. Doch wozu das Ganze?
Unser Traum und auch unsere Mission ist in diesem Sinne, Grundlageforschung in Geschichte zu betreiben.
Sagt DODIS-Direktor Sascha Sala. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Zuerst blicken wir nach Tibet. Dort hat ein schweres Erdbeben Zerstörung hinterlassen. Noah Biu hat die Details.
Mindestens 95 Menschen sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen. 130 weitere sind verletzt, wie die BBC berichtet. Das Erdbeben der Stärke 7,1 ereignete sich um 9 Uhr Ortszeit und traf die Stadt Shigatse. Sie gilt als eine der heiligsten Städte Tibets. Auswirkungen des Erdbebens waren in Nepal und Indien zu spüren. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat seinen Rücktritt als Premierminister und Chef der Liberalen Partei angekündigt. Das berichtet unter anderem der Deutschlandfunk. Trudeau begründet den Schritt mit fehlendem Rückhalt in seiner Partei. Seit dem Rücktritt von Finanzministerin Freeland Mitte Dezember steht Trudeau unter erhöhtem Druck. Freeland legte ihr Amt wegen Meinungsverschiedenheit mit Trudeau zum Staatshaushalt nieder. Im September hatte bereits die sozialdemokratische Neue Demokratische Partei die Regierungszusammenarbeit beendet und dies mit der Wirtschaftspolitik des Premiers begründet. Die nächste Wahl steht in Kanada regulär im Herbst an. Umfragen zufolge könnte die konservative Partei unter der Führung von Pierre Poilievre stärkste Kraft werden.
In die Schweiz. Auch hier gab es einen prominenten Rücktritt in der Politik.
Der Präsident der Partei Die Mitte, Gerhard Pfister, hat gestern am traditionellen Dreikönigsgespräch seiner Partei den Rücktritt bekannt gegeben. Gegenüber SRF sagte Pfister, es sei der richtige Moment für ihn und die Partei. 2025 sei ein Übergangsjahr. Gerhard Pfister wurde 2016 Präsident der CVP. Im Jahr 2020 stieß er die Fusion mit der BDP und die Umbenennung in Die Mitte an. Damit ging ein Reformprozess innerhalb der Partei einher. Pfister werden Bundesratsambitionen nachgesagt. Er bleibt noch bis im Sommer Präsident der Partei Die Mitte. Die Teuerung in der Schweiz war im vergangenen Jahr tiefer als in den Jahren zuvor. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. So betrug die durchschnittliche Jahresteuerung letztes Jahr plus 1,1%. In den beiden Jahren zuvor lag sie jeweils über 2%. Angestiegen sind die Preise vor allem bei den Wohnungsmieten sowie bei den Stromkosten. Gesunken sind hingegen die Preise für Medikamente, Gas- und Occasion-Automobile. Die Preise der einheimischen Produkte haben sich im Jahresschnitt um 1,9% erhöht, jene der Importgüter sind um 1,5% gesunken.
Und noch eine Meldung aus dem Bereich der Kultur.
Der Prix d'Honneur der Solothurner Filmtage geht an die Castingdirektorin Corinna Glaus. Das teilen die Filmtage heute mit. In einer entsprechenden Medienmitteilung wird Glaus als eine Meisterin der Besetzungskunst bezeichnet. Als Castingdirektorin war sie bei über 150 nationalen und internationalen Filmen sowie Serien für die Vergabe der Rollen zuständig. Dabei habe Glaus ein feines Gespür für Charaktere und die Vorstellung der Regie bewiesen, heißt es in der Medienmitteilung. Der Prix d'Honneur ist ein Zeichen der Wertschätzung für die vielfach im Verborgenen und ohne viel Aufsehen erbrachten Leistungen von Filmeschaffenden. Die Preisverleihung findet am 23. Januar im Landhaus Solothurn statt.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Bio. Und nun noch die Wetteraussichten. In der Nacht auf morgen Mittwoch sinken die Temperaturen auf rund 2 Grad. In den frühen Morgenstunden zieht erneut Regen auf. Dieser hält bis am späten Vormittag an. Bei bis zu 10 Grad wird es am Mittwochnachmittag dann trocken, teilweise gibt es sogar Sonnenstrahlen. In der Nacht auf Donnerstag zieht dann wieder Regen auf. Mit Ausnahme einer kurzen Trockenperiode regnet es bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad den ganzen Donnerstag.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Heute feiern ChristInnen der Ostkirchen Weihnachten. Auch in Gaza fand heute Morgen früh die christlich-orthodoxe Gemeinschaft in der Kirche St. Porphyrius in Gaza statt zusammen. In Zusammenarbeit mit Personen der palästinensisch-christlichen Gemeinschaft in Gaza, mit Radio Al-Hara und dem Wonder Cabinet in Bethlehem konnte die Feier live übertragen werden. Jonathan Krohn hat die Übertragung mitinitiiert. Der Autor und Filmemacher hat enge Kontakte in die christliche Gemeinschaft in Gaza und Bethlehem. Derzeit arbeitet und lebt er in Mexiko. Ich habe mit Jonathan Krohn über die christliche Gemeinschaft in Gaza und die Bedeutung von Weihnachten gesprochen. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie sich die christliche Gemeinschaft in Gaza zusammensetzt.
Well, the Christian community in Gaza, before the war, there were about 1,000 people. 1,000 Palestinian Christians living in Gaza, almost exclusively in Gaza City.
Vor dem Krieg gab es etwa 1,000 palästinensische Christinnen, die in Gaza lebten, fast ausschließlich in Gaza-Stadt. Es gab drei Kirchen, die Baptistenkirche, die heute völlig zerstört ist, und dann die beiden älteren Kirchen. Die Kirche der Heiligen Familie, die eine katholische Kirche ist, sowie die Kirche St. Porphyrus. Sie ist die drittälteste Kirche der Welt. Die Menschen, die noch am Leben sind und jetzt in dieser Gemeinde leben, haben sich in diesen beiden Kirchen untergebracht. Nicht alle von ihnen sind orthodox oder katholisch. Es geht mehr darum, Teil der größeren christlichen Gemeinschaft zu sein und einfach einen Ort zu haben, um unterzukommen. Wie Sie in der Übertragung hören werden, habe ich mit meinem lieben Freund Dr. Hatem Al-Serk gesprochen. Er stammt aus Gaza-Stadt, aus dieser Gemeinde. Eine Sache, die er erwähnte und die ich interessant fand, ist, der Chor in dieser Kirche singt normalerweise vom Balkon aus. Aber dieser Balkon wird jetzt hauptsächlich von Familien bewohnt, die dort Schutz suchen.
And yeah, the entire space is completely occupied by people sheltering and trying to avoid being killed.
Teile der Kirche wurden im Dezember 2023 von israelischen Luftangriffen zerstört.
Die Eingangshalle der St. Porphyrus-Kirche wurde getroffen, aber der Hauptteil, der Altarraum, besteht noch. Von dort wird die Sendung auch stattfinden und übertragen.
Wie feiern die Menschen in Gaza Weihnachten?
Dr. Hatem und ich werden auf die Traditionen eingehen, die für die christliche Gemeinschaft in Gaza-Stadt spezifisch sind. Weil dort alles so eng miteinander verbunden ist, besuchten sich alle gegenseitig in ihren Häusern. Du bist zu einem Freund nach Hause gegangen und hast ihm Kekse mitgebracht. Du hast geredet und dann kamen sie später zu dir nach Hause. Wie Weihnachtskarten, aber in Person. Weihnachten war also schon immer, wie überall, ein sehr gemeinschaftliches Fest.
Wie ist die Situation jetzt? Was bedeutet Weihnachten für die Menschen in Gaza in der aktuellen Situation?
What's so tragic?
Was so tragisch ist, abgesehen von der inhärenten Tragödie des Völkermords, aber speziell für das Weihnachtsritual, ist, dass die Gemeinschaft so zusammengedrängt wurde. Sie sehen sich jeden Tag, sie teilen ihr Essen. Das gilt nicht nur für diese besonderen Anlässe. Und viele dieser Menschen sind vielleicht nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber sie wären an Weihnachten sicherlich da. Und Weihnachten wäre eine Gelegenheit, sich schön zu kleiden. Du würdest in den Hof und in die Kirche gehen und vielleicht Fotos machen und du würdest Leute sehen, die du schon eine Weile nicht mehr gesehen hast. Von denen ich weiß, mit denen ich gesprochen habe, ist die Fortsetzung des Rituals und der Tradition offensichtlich ein Mittel, um die Hoffnung zu finden. Die Hoffnung, welche die Religion schon immer für die Menschen haben kann, um einen Weg zu finden, eine praktische Anwendung von Glauben zu haben. Aber es gibt natürlich die jüngsten Erinnerungen an die Vergangenheit, an glücklichere Zeiten, die jetzt verloren sind.
Welche Bedeutung hat die Präsenz von sakralen Orten wie die Kirche für die Menschen in Gaza?
I can only speak from what people have told me and I can't speak to their own emotions and as I'm not
Ich kann nur von dem sprechen, was die Leute mir gesagt haben und ich kann nicht mit ihren eigenen Gefühlen sprechen. Und da ich kein Palästinenser in Gaza bin, kann ich nicht zu viel darüber sagen. Aber ich werde Folgendes sagen. Wenn Freud über Erinnerung sprach, sprach er oft von archäologischen Stätten als Metapher für die Erinnerung an diese Dinge, die freigelegt werden und in denen man sich tief in sie eingräbt. Es ist im Wesentlichen ein Archiv, um Derridas Interpretation davon zu verwenden. Ein Archiv der Vergangenheit. Und sie bewahren in ihnen auch ein heiliges Archiv. Ich denke, sie decken die Hoffnungen und Erinnerungen vergangener Generationen auf, genau wie wir über diese alten Traditionen sprechen. Wenn ich also mit Menschen spreche und sie frage, woran sie in diesen Räumen festhalten, dann ist es immer das. Es ist, als wären sie nicht heilig, weil sie heilig sind. Sie sind heilig wegen der Gemeinschaft, welche diese Räume heilig macht, weil wir zusammen da sind und weil wir Erinnerungen haben. Und wenn ich mit PalästinenserInnen spreche, insbesondere in Gaza und mit ihren Familien im Ausland, und sie frage, woran ihre Verwandten festhalten, dann halten sie daran fest. Sie halten an der Hoffnung in ihrem Glauben fest, in diesem Fall in einem christlichen Kontext, an Jesus und an dem, was die Christusfigur repräsentiert, was der Messias repräsentiert und der Gemeinschaft Hoffnung bringt. Die Gemeinschaft, die immer da war und auch weiterhin da sein wird, ungeachtet der völkermörderischen Absichten anderer.
That has always been there, you know, and will continue to be there, no matter the genocidal ambitions of others.
Was hoffen Sie mit dieser Übertragung der Weihnachten in Gaza zu erreichen?
This community was already small, but hundreds of these people.
Diese Gemeinschaft war bereits klein, aber Hunderte dieser Menschen sind verschwunden oder gestorben. Und die Gemeinschaft wird immer kleiner. Hunderte, sogar Tausende Menschen sind tot. Das sind 10%. Das sind 10% einer gesamten ethnischen Bevölkerung, die für immer verschwunden ist. Viele von ihnen sind bereits in die Westbank gegangen, wenn sie konnten, lange bevor dies alles begann oder in andere Teile der Welt. Das ist ethnische Säuberung. Die Menschen werden vertrieben und es ist unmöglich geworden zu leben. Und meine Hoffnung ist, dass wir durch die Hervorhebung der Lebensweisen der Menschen die Hoffnung zeigen können, die es den Menschen ermöglicht, Widerstand zu leisten und zu leben. Und ich denke, wenn ich über Musik und über sakrale Räume spreche, sind es in vielerlei Hinsicht die Grundbausteine des Lebens. Das sind die Dinge, an denen sich die Menschen festhalten können und die es dem Leben ermöglichen, sich selbst zu erhalten.
Das war Jonathan Crone. Er ist Autor und Filmemacher. Heute Morgen hat er mit der christlichen Gemeinschaft in Gaza die Weihnachtsfeier aus der Kirche des St. Porphyrius live übertragen. Die Übertragung der Feier und die Gespräche zwischen Jonathan Crone und VertreterInnen der christlichen Gemeinschaft in Gaza können im Archiv von Radio Al-Hara und von Jonathan Crone gehört werden. Mehr dazu auf rabe.ch. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der christlichen Gemeinschaft in Gaza, zwischen Wonder Cabinet und Radio Al-Harra in Bethlehem. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Feier von heute Morgen.
شكرا جزيلا لكل المستمعات والمستمعين ومعكم الآن لايف قداس عيد الميلاد من غزة على راديو الحارة من كنيسة القديس بورفيريوس.
Rabe Info.
Welche Themen und Entscheide prägten die Schweizer Außenpolitik vor 30 Jahren? Diese Frage beantwortet die Forschungsstelle DODIS jeweils in ihrem jährlich erscheinenden Edition diplomatischer Dokumente der Schweiz. Die Forschungsstelle DODIS ist ein Institut der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Als unabhängiges Kompetenzzentrum für die Geschichte der schweizerischen Außenpolitik und der internationalen Beziehungen der Schweiz betreibt DODIS Grundlagenforschung zur Zeitgeschichte. Letzte Woche ist die Edition diplomatischer Dokumente der Schweiz für das Jahr 1994 erschienen. pünktlich zur Aufhebung der 30-jährigen Schutzfrist für das Archivgut des Bundes. Noah Biu hat zu diesem Anlass mit dem Direktor der Forschungsstelle, Sascha Sala, gesprochen. Als erstes wollte er wissen, was Dodis genau tut.
Kurze Antwort ist, wir sind die größten Kunden des Bundesarchivs. Das heißt, die Leute, die Forschende hier in meiner Forschungsstelle, wir sind permanent im Bundesarchiv am Forschen, weil im Bundesarchiv ja die Akten des Bundesstaates archiviert sind.
7000 Archivschachteln durchsuchen Sascha Zahler und seine Mitarbeitenden jedes Jahr, erzählt der Direktor der Forschungsstelle Dodis.
Unser Traum und auch unsere Mission ist in diesem Sinne, Grundlageforschung in Geschichte zu betreiben. Ich sage es immer, die Physikerinnen und Physiker haben den CERN und sie lassen ihre Neutrinos herumsausen. Und wir machen Grundlageforschung in Geschichte, indem wir eben diese gigantische Archivmasse erforschen und eine aussagekräftige Selektion treffen, damit weitere Forschung ermöglicht werden.
Doch eine Deutungshoheit über die Schweizer Geschichtsschreibung verschaffe ihm dieser Auswahlprozess nicht, beschwichtigt Sascha Zahler.
Häufig gibt es Leute, die dann kommen und sagen, ja, eigentlich, Herr Zahler, Sie bestimmen, was die Geschichte der Schweiz ist und so. Das ist etwas übertrieben.
Hinter der Auswahl stecke ein ausgeklügeltes Forschungsdesign. Zuerst werden alle Dokumente eines Jahres detailliert gesichtet. Dazu gehören etwa Protokolle der Bundesratssitzungen, der Parlamentsdebatten sowie der Beratungen in den außenpolitischen Kommissionen des Parlaments. Daraus lesen Sascha Zahler und seine Mitarbeitenden die Themen, die für die Außenpolitik im jeweiligen Jahr besonders wichtig waren.
Und dann suchen wir Dokumente, die auch sich gut eignen, um das Thema in einem möglichst knappen und auch in einer möglichst in eine gute Übersicht darzustellen.
Diese Dokumente werden dann veröffentlicht im jeweiligen Band der Serie Edition diplomatischer Dokumente der Schweiz. In den Fußnoten und im Anhang finden sich dann Verweise auf weitere Dokumente. Diese lassen sich in der Internetdatenbank von Dodis aufrufen. Dass diese Dokumente öffentlich zugänglich sind und von der Forschung aufgearbeitet werden, erachtet Zahler als wichtig für die Demokratie. Die Arbeit von Dodis verschaffe so Transparenz über Entscheidungsprozesse in der Politik. Dabei hat die Forschungsstelle immer 30 Jahre Verzug zu den Ereignissen. Das hat mit der gesetzlichen Schutzfrist der Dokumente im Bundesarchiv zu tun. Diese sind erst nach Ablauf des 30. Jahres öffentlich zugänglich. Für Sascha Zahler könnten es zwar auch weniger als 30 Jahre sein, doch grundsätzlich sei diese Frist nichts Schlechtes, sagt er. Sie erlaube es, die Geschehnisse mit etwas Distanz und ohne Polemik zu bewerten. Die HistorikerInnen nennen das Sine Ira et Studio, ohne Zorn und Eifer.
Für uns ist ein gewisses Warten nicht an sich dramatisch, sofern dann aber dann alles einsehbar ist.
Dass alles einsehbar ist, das ist nicht immer selbstverständlich. Denn die Forschungsstelle arbeitet jeweils im laufenden 30. Jahr an der Edition. Dann also, wenn die Dokumente noch nicht öffentlich zugänglich sind. Deshalb müssen die HistorikerInnen viele Gesuche stellen. Eine aufwendige Arbeit, wie Zahler sagt. Bei einer Forschungsstelle wie der Dodis, die also ständig Gesuche beim Bundesarchiv einreicht, stellt sich da schon die Frage, gibt es da mittlerweile nicht einen gewissen Automatismus bei der Bewilligung?
Ich muss etwas schmunzeln und das ist schon ein Teil der Antwort. Und ich würde es auch so sehen eigentlich, aber in Wirklichkeit ist es leider so, dass die Verwaltung ja nicht immer sehr mutig ist in ihrer Entscheidung.
Deshalb kommt es vor, dass Gesuche abgelehnt würden. In seinen 17 Jahren bei der Forschungsstelle Dodis sei es zudem nicht einfacher geworden. So komme ihnen beispielsweise das Datenschutzgesetz in die Quere.
Das Datenschutzgesetz ist an sich eine gute Sache, Aber man kann es natürlich ziemlich leicht auslegen in dem Sinne, dass man sagt, ja, aber in diesem Karton, dieser Schachtel gibt es sensible Daten. Und mittlerweile genügt es einfach, wenn die politische Position einer Person, also die Zugehörigkeit einer politischen Partei oder auch gesundheitliche Daten oder Daten in Bezug auf Prozessen, also es gibt eine Vielzahl von Informationen, die eigentlich durchaus lächerlich wären, aber im Zusammenhang mit dem Datenschutz dann plötzlich Fragen aufwerfen.
Eine Begründung, die Zahler für seine Arbeit nicht vollends nachvollziehen kann. Denn die Forschung von DODIS sei nicht personenbezogen. Überhaupt die Vorstellung davon, was in diesen unter Verschluss stehenden Dokumenten zu lesen ist, die sei häufig überromantisiert. Spannend seien ohnehin nicht die geheimen Dokumente, sagt Zahler.
Für uns ist das Interessante ist wirklich das Mechano, wie das funktioniert. Weil am Ende des Jahres, in einem Jahr, trifft der Bundesrat etwa 2500 Entscheide. Das ist eine hochperformative Entscheidungsmaschinerie. Und diese Entscheide prägen die Geschichte unseres Landes. Und das versuchen wir zu rekonstruieren.
Zahler und sein Team wollen nachvollziehen, wie diese Entscheide zustande kommen und wie sie die Schweiz prägen. Er spricht dabei immer wieder vom Parallelogramm der Kräfte, das es zu untersuchen gilt. Genau das tut die Forschungsstelle nun auch in der dritten Serie der Edition diplomatischer Dokumente der Schweiz. Diese deckt die Jahre 1990 bis 1999 ab. Mit dem soeben veröffentlichten Band zum Jahr 1994 steht die Serie genau in der Hälfte. Damit kann Zahler bereits Tendenzen erkennen, wie sich die Schweizer Außenpolitik in den 90er Jahren verändert hat.
Das Spannende für mich war zu sehen, wie schnell, wie rasch eigentlich der Bundesrat die große historische Konsequenzen vom Fall der Berliner Mauer reflektiert hat und auch die Konsequenzen dazu gezogen hat.
Dazu zählt etwa, dass die Schweiz bereits 1990 die Sanktionen gegen Saddam Hussein mitgetragen hat. Nach der außenpolitischen Zurückhaltung während des Kalten Krieges doch ein überraschender Schritt der Schweiz. Ein weiteres wichtiges Thema in dieser Zeit war die europäische Integration. Nach dem Vorpreschen des Bundesrats beim europäischen Wirtschaftsraum und dem Nein dazu der Stimmbevölkerung handelten die Schweiz und die EU die bilateralen Verträge aus. Die EU ließ sich vor allem deshalb darauf ein, weil sie unter dem Eindruck stand, die Schweiz würde ohnehin demnächst der Union beitreten.
Und deswegen hat es dann die Schweiz geschafft, bis 1999 sehr vorteilhafte bilaterale Lösungen auszuhandeln, weil die Europäische Union überzeugt war, das ist einfach ein Zwischenschritt.
Weil das aber nicht geschehen ist, sind dieselben Themen wie damals noch heute aktuell, bilanziert Zahler.
Wenn man die Inhalte dann schaut, unsere Edition im Jahre 1994, da sehen wir, dass sich viele der Fragen, die sich damals gestellt haben in Bezug auf die Beziehung der Schweiz mit Europa, sich praktisch mit der gleichen Problematik heute noch stellen. Also die Grundsatzfragen sind immer noch da. Und das Fazit, im Guten wie im Schlechten, ist, eigentlich hat man diese Kernfragen der Ausrichtung der schweizerischen Außenpolitik in den letzten 30 Jahren nicht geklärt.
Sascha Sahler haben wir gehört. Er ist Direktor der Forschungsstelle DODIS.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Info-Sendung vom Dienstag, den 7. Januar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Auf rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung hat Noah Bio. Die Wiederholung gibt es heute um 18 Uhr auf Radio Rabe. Die nächste Infosendung kommt morgen hier um die gleiche Zeit und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.